Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Monokulturen sind nicht gut für die Artenvielfalt. Davor warnen Umweltschützende und Forschende seit langem. Aus diesem Grund wurde vor einem Jahr ein Pilotprojekt gestartet, das von den Universitäten in Göttingen und Kiel begleitet wird. Dabei werden auf Ackerflächen Weizen und Raps in Streifen nebeneinander angebaut. In den kleineren Feldern können sich Bienen und Vögel laut den Forschenden besser orientieren. Die Ergebnisse nach dem ersten Jahr sind vielversprechend. Nach Angaben der Wissenschaftler lebten in den Streifenackern mehr als 50% mehr Insektenarten als in Raps- oder Weizenmonokulturen. Insgesamt 51 Wildbienenarten wurden von den Forschenden nachgewiesen. Und es wurden laut der Studie auf dem Streifenacker rund doppelt so viele Vögel verschiedener Arten gezählt als auf Monokulturfeldern. Die Untersuchungen werden jetzt weiter ausgebaut. Waren im letzten Jahr nur 3 Landwirte beteiligt, sind es in diesem Jahr schon 12. Mäuse strengen sich beim Balzen unterschiedlich schwer an. In einem Versuch der Veterinärmedizinischen Universität Wien ging es um das Verhalten wilder Hausmäuse. Dabei wurden die Balztöne aufgezeichnet. Bei Mäusen liegen die im Ultraschallbereich, Menschen können sie nicht hören. Es wurden Paare zusammengebracht, bei denen Männchen und Weibchen entweder miteinander genetisch verwandt waren oder nicht. Dabei zeigte sich, dass die Laute komplexer waren, wenn die Paare nicht verwandt waren, sich die Mäuse also mehr ins Zeug legten. In diesen Fällen war dann auch der Fortpflanzungserfolg größer als bei verwandten Mäusepaaren. Die Veterinäre hoffen, dass die Ergebnisse ihrer Studie hilfreiche Erkenntnisse für die Zucht liefert. Auch wenn die Buschbrände in Australien erloschen sind, der Rauch zieht nach mehr als 100 Tagen immer noch um die Welt. Neuseeländische Forschende berichten, dass die riesige Wolke schon ein paar Mal um die Erde umrum ist. Reste sind wohl gerade über Südafrika. Demnach waren die Feuer so kraftvoll, dass Rauch und Kohlenstoffpartikel bis in die Stratosphäre gelangt sind, etwa 35 Kilometer hoch über der Erde. Bei den verheerenden Buschbränden in Australien zwischen September und März waren 12,5 Millionen Hektar Land zerstört worden. Das entspricht etwa einem Drittel der Fläche von Deutschland. Die Wissenschaftler verfolgen eine riesige Rauchwolke, die sich im Dezember gebildet hat. Sie war laut den Forschenden im Hauptteil 5 Kilometer hoch und hunderte Kilometer breit. Mittlerweile ist sie etwas dünner geworden. Es ist das erste Mal, dass eine Rauchwolke von Buschfeuern über einen so langen Zeitraum beobachtet werden kann. Schokolade ist süß, Kaffee ist bitter. Aber wenn man Kaffee getrunken hat, ist Schokolade plötzlich süßer, auch wenn es Bitterschokolade ist. Das haben dänische und britische Forschende in einer kleinen Studie herausgefunden. Sie haben rund 150 Freiwilligen Espresso gegeben. Jeweils vor und nach der Tasse mussten sie einen ausführlichen Geruchs- und Geschmackstest machen. Die Forschenden hatten erwartet, dass die Bitterstoffe des Kaffees die Süßwahrnehmung hemmen. Das ist zum Beispiel von Chinin bekannt. Doch das war nicht so. Durch die bitteren Geschmacksstoffe des Kaffees wurde die Süßwahrnehmung sogar noch verstärkt. Und es hing auch nicht mit dem Koffein zusammen. Der Effekt war bei normalem und entkoffeiniertem Espresso gleich stark. Allerdings konnten die Forschenden nicht herausfinden, warum das so ist. Sie vermuten aber, dass es mit bestimmten Zellen in den Geschmacksknospen zu tun hat. Die Geschmacksreize für süß und bitter liegen zwar nicht in einer Zelle, nutzen aber den gleichen Signalweg. In Großbritannien und Irland werden mehr Milchprodukte konsumiert als in Spanien und Portugal. So war es vor etwa 6.000 bis 7.000 Jahren. Ein internationales Wissenschaftsteam hat das herausgefunden, indem es Überreste von Keramikgefäßen untersucht hat auf molekulare Essensrückstände. An den Gefäßfragmenten, die an der heutigen irischen und britischen Küste gefunden wurden, gab es in 80% der Fälle Nachweise von Milchprodukten, deutlich mehr als an den südeuropäischen Küsten. Vermutlich brauchten die Bewohner im rauen Norden die Nährstoffe der Milch dringender, vor allem Fett und Vitamin D. Nach Angaben des Hauptautors der Studie könnte das auch eine Erklärung für Unterschiede bei der Verdauung von Laktose sein. Die Fähigkeit dazu sei heute in Nordwesteuropa weiter verbreitet als im Süden. Die Untersuchungen der Keramikreste zeigten weitere Unterschiede zwischen den Regionen. Den Forschenden zufolge ein Hinweis darauf, dass die frühen Siedler auf sehr vielfältige Art und Weise Landwirtschaft betrieben. Bis sich bei Tieren Merkmale verändern, dauert es oft viele Generationen. Evolution braucht Zeit. Das muss nicht immer so sein, zeigen Untersuchungen von Umweltforschenden der Uni Basel. In den letzten Jahren hatten sich Hinweise verstärkt, dass die Anpassung deutlich schneller gehen kann. Studien gab es dazu aber fast nur mit Mikroorganismen. Das Schweizer Team hat geprüft, ob Turboevolution auch bei Fischen möglich ist. Genauer beim dreistacheligen Stichling. Der ist im Bodenseegebiet an unterschiedliche Lebensräume angepasst, See oder Fluss. Um zu untersuchen, wie schnell sich die Anpassung im Erbgut niederschlägt, wurden die See- und Flussfische miteinander gekreuzt. Tausende Versuchsfische mit gemischtem Erbgut wurden in einen natürlichen Flusslebensraum entlassen. Nach einem Jahr waren im Erbgut die Flussvarianten etwa 2,5% häufiger als die Seevarianten. Den Forschenden zufolge ein beachtlicher Faktor, wenn man ihn auf mehrere Generationen hochrechnet. Schnelle Evolution könnte demnach Lebewesen helfen, mit den vom Menschen verursachten Umweltveränderungen klarzukommen.
Deutschlandfunk Nova.